In den nächsten Tagen bildete sich ein Muster heraus. Ich wachte morgens auf und duschte mit dem Gummischlauch in unserem kalten Bad. Ich fand mich extrem früh am Desk ein, im Laufe der Tage sogar immer früher, aus Gründen, auf die ich gleich eingehen werde. Caleb hatte sich schließlich meiner erbarmt und mir ein kompliziertes, wenn auch letztlich sinnloses Arbeitsblatt gegeben. Und so verbrachte ich jeden Morgen mehrere Stunden damit, dahinter zu kommen, wie man die Reihen einer Excel-Tabelle mit abwechselnden Pastellfarben füllt. Sobald sich die Hektik des Morgengeschäfts gelegt hatte, setzte ich mich entweder zu Rupert oder zu JB, je nachdem, wer meine Anwesenheit eher zu würdigen schien. Wenn ich ehrlich bin, schien mir JB in der Regel erpichter auf meine Gesellschaft, aber ich lernte, Ruperts subtile Stimmungen zu taxieren. Diese beiden zu beeindrucken, wäre letzten Endes der Schlüssel zu einem Leben als Millionär. Und so widmete ich mich ganz der Aufgabe, den beiden gefällig zu sein. Die Arbeit mit JB war leicht. Er wollte einfach nur Publikum für seine Geschichten und Witze. Und ehrlich gesagt waren die meistens durchaus amüsant. Außerdem hörte er gerne etwas über das Leben in East London, übers Kissen aufschütteln bei DFS und über meine Wochenenden. Etwa als ich mir mit meinem Vater das verschneite Auswärts 0:0 Unentschieden zwischen Orient und Dagenham in Redbridge ansah. Rupert war komplizierter. Ich stellte bald fest, dass ihm nichts lieber war, als wenn ich falsch lag. Das heißt, es ging ihm eigentlich nicht darum, dass ich mich irrte, sondern darum, dass ich mich voll und ganz zu meinem Irrtum bekannte, mich vorbehaltlos und ergebenst dafür entschuldigte und dann alle meine Reserven zusammennehmend stoisch ein Loch in die Luft starrte, fest entschlossen, ein besserer Mensch zu werden. Rupert hatte eine solche Freude daran, dass ich mich oft und gerne zu irren begann und mir vornahm, lieber öfter mal falsch zu liegen, als recht zu haben. Nach einem solchen Vormittag erbot ich mich dann, so gut wie das am ersten Tag angekommen war, Lunch für alle zu holen. Jeder Trader wollte etwas anderes, aus einem anderen Restaurant, und dafür zu sorgen, dass alle Bestellungen richtig ausgeführt wurden, ja, allein sie alle an den Desk zu schleppen, war gar nicht so leicht. Aber es war eine einfache Möglichkeit, ein gewisses Maß an Fähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass dies bei weitem meine wichtigste Aufgabe in dieser Woche am Desk war. Ich hatte zunächst gezögert, Ruperts Anweisung bezüglich des Wechselgelds nachzukommen, aber angesichts des vehementen, ja bissigen Nachdrucks, mit der er sie vorgebracht hatte, schien mir nichts anderes übrig zu bleiben. Nach ein paar Tagen meinte Caleb, dass der Lunch langsam teuer würde, so ganz ohne Wechselgeld. Aber dabei sah er mich an wie seinen Erstgeborenen, und daher wusste ich, dass es irgendwie, so unmöglich es schien, richtig sein musste, was ich da tat. Merkwürdiger Haufen, diese Leute, dachte ich mir. Ich verdiente um die 20 Pfund am Tag. Durch beiläufige Gespräche schnappte ich Informationen auf, die mir bei der Einordnung der Leute am Desk halfen. So erfuhr ich, dass Caleb mit 28 Jahren der jüngste Managing Director aller Zeiten auf dem Trading Floor war. Ich hatte keine Ahnung, was ein Managing Director oder MD sein sollte, aber es war offensichtlich eine große Sache. Und dass er nach einer erfolgreichen Karriere bei City Japan erst kürzlich Chef des Londoner Desks geworden war. Ich erfuhr, dass man Bill, die wortkarge Silberpappel aus Liverpool in der Ecke, einige Jahre zuvor für viel Geld bei Halifax eingekauft hatte. Nur hatte er, sehr zu Ruperts Leidwesen und Genugtuung, hinsichtlich der Ergebnisse völlig versagt. Ich erfuhr auch, dass Bill, im Gegensatz zu allen anderen Tradern am Desk, nie studiert hatte. Vielleicht war das der Grund, warum er lieber auf Abstand blieb